Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen. Liebe Hörerfamilie, herzlich willkommen zu unserer mehrteiligen Sendereihe. Am Mikrofon begrüßt Sie die Andrea Marti. Stellen Sie sich vor, es gäbe einen Ort, an dem 2000 Jahre Weisheit, Geschichte und göttliche Inspiration auf wenigen Seiten zusammengefasst sind. Kein langes Suchen, keine vagen Antworten, nur die pure und zuverlässige Wahrheit des katholischen Glaubens. Der Katechismus der katholischen Kirche ist nicht einfach nur ein trockenes Regelbuch. Er erklärt uns unseren Glauben, wie wir Gott real begegnen können in den heiligen Sakramenten, wie wir ein immer besserer Mensch werden können und wie wir zu Gott beten sollten. Unser geschätzter Referent, Kaplan Dr. Tobias Hauenstein, schenkt uns diesbezüglich einige Gedanken aus dem kleinen Katechismus von Pater Martin Ramm. Viel Freude und Erbauung!
Liebe Brüder und Schwestern, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Kaplan Tobias Hauenstein, freue mich sehr, dass wir beim Katechismus weitermachen dürfen. Wir sind mittlerweile schon bei der 14. Folge. Ich habe gedacht, dass ich das Thema Engel abschließen kann mit zwei Folgen, aber es sind noch manche Aspekte hier, die, ja, es schade wäre, eben Ihnen vorzuenthalten. Wir grüßen die liebe Gottesmutter, die Königin der Engel, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Alle heiligen Schutzengel Gottes, bittet für uns. Ihr heiligen Erzengel Michael, Gabriel und Raphael, bittet für uns. All ihr heiligen Erzengel Gottes, bittet für uns. Spannend wird es hier noch, wenn man eben darüber betrachtet, dass Gott eben dem Teufel manchmal besondere Gewalt über manche Menschen eben zugesteht. Gott lässt nämlich einzelne nach großer Vollkommenheit strebende Menschen, die er sehr begnadigen will, lange Zeit hindurch vom Teufel auf eine außerordentliche Weise plagen, um sie von Unvollkommenheiten gründlich zu reinigen und zu demütigen. Der große Theologe Giovanni Battista Scaramelli hat das so ausgedrückt: Ein Kettenhund, wir haben dieses Beispiel eben mehrmals schon benutzt, kann auch dann schaden, wenn ihm sein Herr die Ketten lockert. Das ist geheimnisvoll, das ist freilich eben sehr, sehr gut dokumentiert im Leben der Heiligen. Gott will, dass die Kraft in der Schwachheit vollkommen werde, 2 Korinther. Viele Heilige wurden jahrelang von Teufeln umlagert oder auf eine außerordentliche Weise, also nicht nur durch gewöhnliche Versuchungen geplagt, zum Beispiel durch Erscheinungen der Teufel in abscheulichen Gestalten, meistens als wilde Tiere, durch Lärm, Schläge, schändliche Reden. Am schrecklichsten sind freilich die Versuchungen gegen die drei göttlichen Tugenden, Glaube, Hoffnung und Liebe, und gegen die sittlichen Tugenden. Über die Seelenkräfte hat der Teufel nie Gewalt, obwohl er sie durch Einwirkung auf die Fantasie verwirren kann, so wie Gott das zulässt. Diese Umlagerung durch die Teufel heißt Umsessenheit. Umsessenheit ist, wenn man eben auf besondere Art und Weise von den Geistern sozusagen bedrängt wird. Wir lesen vom Hiob im Alten Testament, dass er lange von den Teufeln umlagert war. Wir finden hier eben berühmte Heilige, den heiligen Antonius, den Einsiedler, die heilige Theresia von Avila, ich habe es schon erwähnt, die heilige Magdalena von Pazzi, bitte für uns, der heilige Pfarrer von Ars, bitte für uns. Ich bin selbst in Ars gewesen mehrmals und dort im Wohnhaus des Pfarrers sehen Sie eben das angekokelte Bett oder böse das Bett eben in Flammen, mit Flammen angesteckt hat. Oder zum Beispiel in unserer Zeit dann auch der heilige Pater Pio, der oftmals mit einem blauen Auge sozusagen zum Morgengebet erschienen ist, der selber gesagt hat, das sind keine Märchengeschichten, dass oft der Teufel ihn besonders angegriffen hat, aber dass er eben nie den Sieg davon getragen hat, der böse Feind. Diese frommen Seelen haben gewusst, da ist auch viel Buße, viel Sühne dabei, wie bei jedem Leiden, dass Gott nicht mehr zulässt, als der Mensch ertragen kann, 1 Korinther 10, dass dem Teufel nur so viel gestattet wird, als es dem Menschen nützt, eine schon massive Aussage hier vom heiligen Augustinus. Diese Heiligen waren in den Willen Gottes ergeben und sie verjagten den Teufel durch ihre Unerschrockenheit oft auf lange Zeit. Der erwähnte Theologe Scaramelli, Jesuit, hat eben das so eindrücklich ausgeführt, indem er gesagt hat, wenn man den Teufeln Löwenmut entgegenstellt, so sind sie furchtsame Hasen. Wenn man aber wie ein furchtsamer Hase ist, dann sind sie wilde Löwen. Ja, das sind wieder die Extreme. Der Mensch schwankt immer hin und her zwischen den Extremen. Ich habe da viele Gläubige erlebt, die sich als Laien gleichsam dann als große Hobby-Exorzisten aufspielen und ja, in einem gewissen geistigen Stolz dann glauben, dass sie da jetzt große Kämpfe mit den Geistern eben ausfechten müssen. Das ist natürlich nicht zu empfehlen. Und andere gibt es dann, die übertriebene Angst haben wie ein furchtsamer Hase. Ich meine, wenn Gott mit uns ist, wäre es dann gegen uns. Es ist auch klar, dass natürlich, wenn jetzt Priester das besondere Amt des Exorzisten ausüben, dass da auch immer eben Laien beteiligt sind, die im Hintergrund beten dafür. Da braucht man kein Hasenfuß sein und dann glauben, dass wenn man einen Priester eben bei seinem Dienst unterstützt und diese armen Besessenen, die es gibt, die sind ja wirklich zu bemitleiden und sehr geplagt, wenn man da eben ein Werk der Nächstenliebe macht, das dann als Rache einem der Teufel gleich eben die Hucke vollschlägt. Das ist dann schon auch einfach ein zu geringer Glaube. Die Gnadenmittel der Kirche sollen wir nicht vergessen, das Gebet, Kreuzzeichen, Weihwasser, Reliquien. Häufiger Empfang der heiligen Sakramente. Ein Priester, den ich kenne, hat das auch einmal eben mit reingeschrieben in der Jugendseelsorge, in den Elternbrief, dass der häufige Empfang der heiligen Sakramente ein großer Schutz ist. Auch gegen die List des Teufels hat sich auch gleich wieder jemand mal beschwert. Exorzismus, ja, das muss man gar nicht so dramatisieren. Das ist etwas ganz Normales im Leben der Kirche. Das gibt es in der Bibel an verschiedenen Stellen. Das gab es immer in der Kirchengeschichte, dass eben der Bischof, der Diözesanbischof, der der eigentliche Exorzist ist oder ein von ihm beauftragter Priester eben dieses Amt ausübt. Das ist von Rom ganz klar geregelt. Eben die rechtlichen und pastoralen, also seelsorglichen Rahmenbedingungen. Das ist ganz klar, dass es auch im Kirchenrecht natürlich aufscheint. das ist dann halt auch so, dass da viele ja, Hollywood-Filme das ihrige dazu beigetragen haben, dass ja dann auch in einer völlig verzerrten Form da dann nur eben auf Spektakel und horrormäßig das dargestellt wird. Das Kirchenrecht regelt das, wie gesagt. Das lesen wir im CEC, also im kirchlichen Gesetzbuch bei 1172. Eben der Ortsordinarius und die, die eine besondere ausdrückliche Erlaubnis erhalten haben, üben rechtmäßig Exorzismen über Besessene aus. Natürlich gibt es da auch dann das Thema Segen oder Privatgebet oder Befreiungsgebet. Das ist natürlich etwas anderes. Ich meine, es ist etwas anderes, wie wenn man über einen wirklich Besessenen einen Exorzismus eben verrichtet. Das ist natürlich ganz klar. Oder ja, es ist natürlich auch so, dass es den öffentlichen, feierlichen Exorzismus gibt. Das macht der Bischof oder der Beauftragte. Da wurde früher sogar öffentlich dann bekannt gemacht und dann gebetet. Und dann heißt es hier im zweiten Paragraph noch, dass diese Erlaubnis eben der Ortsordinarius, also der Bischof normalerweise, nur einem Priester erteilen darf, der Frömmigkeit aufweist, der genug Wissen aufweist, Klugheit und einen unbescholtenen Lebenswandel hat. Ja, man spricht hier dann eben auch davon, dass es eben nur an Priester oder Bischöfe sozusagen delegiert werden kann, dass das nicht vorgesehen ist, dass eben Diakone oder Laien eben damit beauftragt werden würden. Rom selbst unterstützt das. Der Vatikan verlangt, dass jede Diözese eben Sorge trägt für diesen Dienst. Freilich lässt man da manchen organisatorischen Spielraum. Da kann der Bischof einen ständigen Exorzisten ernennen oder er kann von Fall zu Fall eben die Erlaubnis erteilen. Da ist es wichtig, dass eben der Priester auch erreichbar ist, dass das vor allem sehr vertraulich und diskret gehandhabt wird, dass kleinere Diözesen auch mit größeren Diözesen zusammenarbeiten und einen gemeinsamen Beauftragten bestellen. Es gibt ja auch ganz kleine Diözesen, denken wir zum Beispiel an Italien. Vor allem eben wird das dann eben unterschieden von medizinischen Auffälligkeiten. Da besteht dann eine Pflicht, dass das auch medizinisch-psychiatrisch abgeklärt wird. Eine der wichtigsten römischen Vorgaben ist die strikte Trennung zwischen geistlichem Leiden oder geistlichen Angriffen oder Besessenheit, Umsessenheit und dann auf der anderen Seite eben psychischer oder medizinischer Krankheit. Und da ist dann der Exorzist angewiesen, mit Ärzten, Psychiatern und Psychologen zusammenzuarbeiten. Wenn das eben eine medizinische Diagnose ergibt, Psychose oder anderes, dann soll man das medizinisch eben betreuen. Und dann darf man natürlich nicht hier mit dem Exorzismus das versuchen, sozusagen zu heilen. Freilich werden das oft dann auch Mischformen sein, wo außergewöhnliche Beeinflussungen eben da sind und auch krankhafte pathologische Aspekte und Seiten. Wir machen eine kurze Pause hier. Haben wir uns, denke ich, redlich verdient bei dieser schweren Kost. Thank you. Wir klären nochmal diese Begriffe ab. Das ist auch positiv, dass eben dieses Thema mittlerweile ganz nüchtern angeschaut wird, dass eben das aus der geheimen Stübchen herauskommt, dass in den sozialen Kanälen zum Beispiel viele Priester, Exorzisten aus den USA zum Beispiel darüber sprechen mit einer großen Reichweite, dass mittlerweile auch im deutschen Sprachraum eben Priester den Mut haben, darüber zu sprechen. Viel geleistet hat sicher der verstorbene Priester Don Gabriele Amort, ein italienischer Priester, ist über 90 geworden, 1925 bis 2016 hat er gelebt. Er war der Chefexorzist von der Diözese Rom und er hat über Jahrzehnte hinweg das Bild und die Praxis des Exorzismus in der katholischen Kirche weltweit, kann man sagen, eben geprägt. Er hat dann eben erkannt, dass man dieses Thema eben in die Öffentlichkeit bringen soll, dass es eben nicht so ist, wie mal ein Theologe geschrieben hat, dass wir uns vom Teufel zu verabschieden haben, weil es ihn nicht gibt. Dann hat er seine Bücher geschrieben, die in viele verschiedene Sprachen übersetzt worden sind. Ein Exorzist erzählt, neue Berichte eines Exorzisten, Exorzistin und Psychiater, seine Memoiren, Memoiren eines Exorzisten und so weiter. Viele andere auch. Das ist keine Drohbotschaft, das ist keine Angstmacherei, wenn man jemanden vor einer Gefahr warnt. Das letzte Buch noch hier, das posthum dann erschienen ist, 2018 nach seinem Tod, Il Demonio Esiste, 2017 dann eben auf Italienisch, Satan ist real, meine Jahre als Exorzist im Vatikan. Ja, das sind natürlich Bücher, die auch von der Kirche unterstützt werden. Wir unterscheiden die Umsessenheit und die Besessenheit. Wenn nämlich der böse Feind einen Menschen vollständig in Besitz nimmt wie ein Feldherr, die feindliche Stadt, dann sprechen wir von Besessenheit. Besessene gab es zur Zeit Christi viele. Es äußert sich dann auch in Auffälligkeiten, stumm, Matthäus 9, blind, Matthäus 12, außergewöhnliche wütend, Matthäus 8 und dergleichen. Der Sohn Gottes hat das absichtlich zugelassen, dass eben zu der Zeit, wo er auf Erden weilte, der Teufel auch durchaus seine Macht zeigen darf. Er wollte zeigen, dass der Kampf nicht wieder Fleisch und Blut, sondern wieder die Herrschaften gegen die Gewalten, die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen geführt werden muss, wie es der heilige Paulus schreibt im Epheserbrief, 6. Kapitel. Wir schließen dieses anstrengende Thema ab mit etwas ganz Optimistischem auch. Die Engel, die Gott treu geblieben sind, schauen ewig das Angesicht Gottes und loben Gott. Die heiligen Engel besitzen eine überaus große Schönheit. Die heilige Birgitta von Schweden, Schutzpatronin Europas, bitte für uns, hat gesagt, wenn jemand einen Engel in seiner ganzen Schönheit sehen würde, so müsste er vor seinem Glanz erblinden. Wenn ein Engel am Firmament sichtbar würde und neben ihm so viele Sonnen wären, wie Sterne am Himmel sind, so würden die Sonnen durch den Glanz des Engels ebenso verschwinden, wie die Sterne vor der Sonne verschwinden. Heiliger Anselm sagt, dass daher konnten sich die heiligen Engel bei ihren Erscheinungen den Menschen nie in ihrem vollen Glanz zeigen. Wir wissen das sogar vom heiligen Apostel-Evangelisten Johannes, bitte für uns, der da schon in Versuchung stand, da neben den Engel anzubeten, weil er so geblendet war von dieser Schönheit und Majestät, Erhabenheit, dass er da schon gedacht hätte, das wäre Gott selbst. Die heiligen Engel werden im Himmel unsere Gefährten sein. Das Hochzeitsmahl ist zubereitet, aber das Haus ist noch nicht voll. Es werden mehr Gäste erwartet, sagt der heilige Bernhard. Obwohl die Engel Geister sind, können sie eine sichtbare Gestalt annehmen. Haben wir schon gesagt, schon von frühester Kirchengeschichte überliefert, eine heilige Cecilia, eine heilige Franziska von Rom haben eben ihren Schutzengel ganz oft gesehen. Die heilige Franziska Romana, gestorben 1440, von ihrem 29. Lebensjahr bis zu ihrem Tod hat sie die Gnade gehabt, ist ihr überliefert, ihren heiligen Schutzengel stets neben sich zu sehen. Der Engel hatte die Gestalt eines kleinen, weiß gekleideten Knaben von außerordentlicher Anmut, also Schönheit. Angesicht und Augen hatte er gegen Himmel gerichtet, die Hände vor der Brust gekreuzt. Und sein krauses, also gelocktes, goldgelbes Haar floss auf die Schulter nieder. Der heilige Engel war stets zu ihrer Rechten, nicht nur im Haus, sondern auch auf der Straße, in der Kirche, in der Gesellschaft. Auch zur Nachtzeit stand er bei ihr, da brauchen wir ihn am dringendsten. Er war in Licht gehüllt, sodass sie bei seinem Schein wie am hellen Tag aus dem Gebetbuch die Tagzeiten, also das kirchliche Gebet, das Stundengebet, beten konnte. Wenn die heilige Franziska einmal unnütze Reden führte oder sich bei unnützen Gedanken aufhielt, verschwand der heilige Engel. Sobald sie ihren Fehler bereute, kam er wieder. Ja, er ist natürlich nicht verschwunden. Er zieht diese besondere Gnade zurück, dass man ihn sichtbar eben neben sich hat. Als Erziehungsmaßnahme. Ganze Bücher gibt es da eben, dass die heiligen Schutzengel uns auch gute Gedanken eingeben, dass sie uns vor großem Unglück bewahren. Gibt es ganz, ganz spannende Beschreibungen. Ich kürze das hier mal etwas ab. Nach dem Stil sozusagen, dass eben dann eine plötzliche Eingebung, ein plötzlicher Gedanke kommt, ah, ich verlasse jetzt das Haus, wie hier in diesem Fall, der hier dokumentiert ist. Und sobald er das Haus verlassen hat, stürzt die Decke ein, 7 Balken, 7 starke hölzerne Tragbalken stürzen hinunter, das hätte man wohl damals nicht überlebt. Die Engel greifen zuweilen wunderbar ein, zum Beispiel durch Erscheinungen, durch eine Stimme, um den Menschen zu helfen. Die heilige Johanna von Orléans, Jeanne d'Arc, bitte für uns, hat eben Belehrungen durch den Engel empfangen. Oder dann ein Engel erscheint bei der Pestprozession in Rom 592, die Engelsburg kennen Sie wahrscheinlich. Und noch ein, dann wirklich zum Abschluss, ganz besonders schöner Gedanke. Besonders erfreuen sich oft unschuldige Kinder eines wunderbaren Schutzes der heiligen Engel. Das habe ich schon erwähnt gehabt, dass eben die Kinder sicher einen besonderen Schutz haben, weil man sie halt wirklich auch bei bestem Willen nicht jede Sekunde im Auge haben kann. Das sind ja auch viele ganz spannende Sachen aufgeführt. Hier eine Dynamitexplosion, natürlich schon etwas länger her. Ist in der Zeitung gestanden, in 1895. Das Haus war ein Trümmerhaufen. Ein Bergmann hat eben feucht gewordene Dynamitpatronen eben unvorsichtigerweise auf dem Ofen zum Trocknen eben ausgelegt, das sollte man nicht machen. Das ganze Haus liegt in Trümmern, das Kind mitten unter den Trümmern, völlig unversehrt, Sogar die Wiege, worin das Kind gelegen ist, war vollständig zertrümmert. Diese unschuldigen und so reinen Kinder sind die Lieblinge Gottes und genießen dementsprechend einen besonderen Schutz. Oder oftmals überstehen sie dann von Engeln beschützt Stürze aus höheren Etagen. Es gibt viele Fälle, die dokumentiert sind, dass Kinder aus hohen Stockwerken herabgefallen sind und unversehrt eben liegen bleiben, als ob sie von unsichtbaren Händen getragen worden wären. Diese Verheißung haben wir aus der Bibel. Die heiligen Engel tragen unser Gebet zu Gott, das haben wir schon gesagt. Wir haben die Pflicht, sie zu verehren. Und natürlich die Heiligen, die besondere Verehrer der Schutzengel sind. Das ist noch ein schöner Gedanke hier zum Abschluss. Die Heiligen waren oftmals besondere Verehrer. Gerade auch der Schutzengel, der heilige Paul vom Kreuz, der heilige Franz von Sales, Bischof von Genf, pflegten nie eine Predigt zu beginnen, ohne die Schutzengel ihrer Zuhörer zu grüßen und sie um ihren Beistand anzuflehen. Wenn Sie ein schwieriges Gespräch mit Ihrem Chef haben, mit dem nicht so gut Kirschen zu essen ist, dann beten Sie doch zum Schutzengel des Chefs, dass Gott helfen möge, dass der Engel helfen möge, dass alles gut kommt. Der ehrwürdige Pater Balthasar Alvarez rief auf seinen Reisen bei Betreten eines Dorfes oder einer Stadt die Schutzgeister der dortigen Einwohner an, damit sie ihm beistehen in seinem Streben, das Seelenheil der Menschen zu fördern. Wie gerne wird ein Engel kommen und ihn unterstützen, wenn er eben etwas tun will für die unsterblichen Seelen. Sein Wirken war dementsprechend von großem Erfolg begleitet. Der heilige Bischof Alfons von Liguori aus Süditalien, bitte für uns, der so heilig war, dass er mit seinem Segen eben den Vulkan gestoppt hat. Ich habe das selber gesehen, das Ölgemälde von dieser wunderbaren Begebenheit. Betrat nie ein fremdes Zimmer, ohne zuvor die heiligen Engel der Hausleute zu grüßen. Der heilige Ludwig Grignon von Montfort, bitte für uns, ein großer Missionar, ein besonderer Verehrer der Mutter Gottes, pflegte die heiligen Engel jener Menschen zu grüßen, die ihm begegneten. Es ist bekannt, dass diese besonderen Schutzengelverehrer oft den Schlingen und Nachstellungen ihrer Feinde entgingen. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wir haben das Thema die heiligen Engel damit abgeschlossen. Ein großes Thema, ein wichtiges Thema. Und kommen jetzt zu Menschen. Von allen Geschöpfen auf Erden ist der Mensch das Edelste. Er ist das Meisterwerk Gottes, der König und die Krone der sichtbaren Schöpfung. Psalm 8 sagt, du hast ihn nur wenig unter die Engel gestellt, mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt und ihn gesetzt über die Werke deiner Hände. Nachdem Himmel und Erde geschaffen waren, rief Gott feierlich den Menschen ins Leben. Lasset uns den Menschen machen nach unserem Bild und Gleichnis. Wir sind hier bei der Frage 35 im kleinen Katechismus des katholischen Glaubens. Wie hat Gott den Menschen erschaffen? Gott hat den Menschen mit einem Leib und einer unsterblichen Seele erschaffen. Buch Genesis 1,27 lesen wir, Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Das ist ja auch eindrücklich, dass die Bibel ausdrücklich sagt, die Menschen sind als Mann und Frau geschaffen. Das wird in unserer Zeit auch von vielen nicht mehr so akzeptiert. Die ersten Menschen hießen Adam und Eva, sie sind die Stammeltern des Menschengeschlechtes. Der Mensch lebt, solange Leib und Seele verbunden sind. Wenn er stirbt, trennt sich die Seele vom Leib. Der Leib wird in der Erde bestattet und zerfällt zu Staub, die Seele aber lebt weiter, denn sie ist unsterblich. Das Zeugnis der Bibel zeigt hier, dass eben die Erschaffung des Menschen etwas Besonderes ist. Gott erschuf den menschlichen Leib nicht einfach durch sein Schöpferwort "es werde", wie das eben bei den vorherigen Tätigkeiten, als Gott die Tiere und Himmel und Erde geschaffen hat, der Fall war. Die Bibel zeigt uns, dass Gott beim Menschen mit besonderer Liebe zu Werk geht. Damit gibt sie uns zu bedenken, dein Leib ist ein edles Gotteswerk. Die Seele ist nicht wie der Leib aus Stoff gebildet. Die Bibel berichtet uns, Gott hat sie unmittelbar erschaffen und dem Leib eingehaucht. Gott gibt uns zu bedenken, wie kostbar ist deine Seele. Der berühmte Autor Chesterton aus Großbritannien hat einmal ein Buch geschrieben, Der unsterbliche Mensch. Jeder Mensch ist unsterblich, insofern, dass die Seele, die jeder Mensch in seinem Leib hat, eben unsterblich ist. Der Mensch besteht also aus Körper und aus Geist. In der Schöpfung Gottes gibt es zwei große Reiche, das Reich der körperlichen Dinge und das Reich der Geister, die unsichtbare Welt. Der Mensch steht in der Mitte, er nimmt an beiden teil. Er ist zusammengesetzt aus Leib und Seele, seine Seele ist ein geistiges Wesen. Die Stammeltern, von denen alle anderen Menschen abstammen, waren Adam und Eva. Das hat die Kirche 2000 Jahre geglaubt, das glaubt sie immer noch. Viele Menschen, wenn die das hören, dass man glaubt, wir stammen von Adam und Eva ab, da schütteln sie nur den Kopf. Ich kann mich erinnern, dass ich mal mit einer Person diskutiert habe. Da ging es dann auch darum, dass der Mensch vom Affen nicht abstammt, wie die Kirche sagt, wie ich auch versucht habe zu begründen. Und dann habe ich gesagt, ja, schau mal her, das steht doch schon in der Bibel drin, Adam und Eva. Und dann kam natürlich die Antwort, es hat mich nicht wirklich verwundert, die Bibel ist auch nur von Menschen geschrieben. Das sind dann so Schlagworte, die auf den ersten Eindruck irgendwo überzeugen können, auf den zweiten und dritten Eindruck natürlich ganz, ganz klar als Lüge entlarvt werden können. Die Bibel ist freilich von Menschen geschrieben worden, aber inspiriert durch den Heiligen Geist, der darüber gewacht hat, dass sie eben das Wort Gottes werden konnte, dass das geschrieben wurde, was Gott möchte und dass eben auch keine Fehler drin sind, was Glaube und Moral, Sitten angeht. Woran sieht man das? Woraus erkennt man, dass der Mensch eine geistige Seele hat? Der Mensch kann denken, der Mensch kann frei wollen, der Mensch kann denken, erfinden, planen, berechnen. Das Tier ist dazu nicht fähig. Also besitzt der Mensch etwas, das ihn über das Tier erhebt. Geist, Vernunft, sozusagen. Der Mensch kann frei wollen. Er kann sich entschließen, ob er etwas tun will und was er tun will. Man kann ihn zwar zu etwas zwingen, doch innerlich dem Willen nach bleibt er frei. Das Tier ist nicht frei. Es gehorcht notwendig den Trieben seiner Natur. Durch die Freiheit des Willens steht der Mensch hoch über dem Tier. Dass diese geistige Seele unsterblich ist, ja, dass sie unsterblich sein muss gleichsam, das sagt uns Gott, das sagt uns auch unser Verstand. Mit unzweideutigen Worten spricht der Heiland von der Unsterblichkeit der Menschenseele. Er spricht vom ewigen Glück der Guten und von der ewigen Pein der Bösen. Matthäus 25. Fürchtet euch nicht vor denen, die wohl den Leib, aber die Seele nicht töten können. Matthäus 10. Das eigene Nachdenken sagt uns auch, sterben bedeutet zerfallen, zerstört werden. Das kann nur an einem Körper geschehen. Der Geist, der unkörperlich und ungreifbar ist, hat nichts, das zerfallen oder sterben kann. Die Menschen suchen mit allen Kräften ihr Glück. Können sie es auf der Erde finden? Sie verlangen strenge und volle Gerechtigkeit in Lohn und Strafe. Gibt es sie auf Erden? Die Menschen würden umsonst Glück und Gerechtigkeit suchen, wenn ihre Seele nicht unsterblich wäre. Der Staub kehrt zurück zur Erde, von der er genommen ist. Der Geist kehrt zurück zu Gott, der ihn gegeben hat. Das sagt die Bibel hier bei Kohelet 12,7 im Alten Testament. So verschieden die Religionen der Völker waren, so hatten doch alle den Glauben an die Unsterblichkeit der Seele. Viele opferten für ihre Verstorbenen, andere gaben ihnen Speise mit ins Grab zur Reise in die Ewigkeit. Gott hätte wahrlich seinen geliebten Sohn nicht am Kreuz leiden und sterben lassen, wenn mit dem Tod alles aus wäre. So viel in dieser Folge. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Wir machen dann in der nächsten Folge weiter mit diesem Thema. Wir werden uns anschauen, warum Gott den Menschen ähnlich ist. Wir werden schauen, was sich geändert hat nach der Ursünde. Ich freue mich schon darauf.
Es segne und beschütze Sie und alle Ihre Anliegen. Der allmächtige und gute Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Amen.
Maria mit dem Kinde lieb.
Uns allen deinen Segen gib.
Amen.
Amen. Wir danken ganz herzlich Kaplan Dr. Tobias Hauenstein für seine klaren und hilfreichen Erläuterungen. Wir wünschen Kaplan Dr. Tobias Hauenstein den besonderen Segen Gottes an der Hand. Marias vergelt's Gott und alles Gute. Liebe Hörerfamilie, Sie können dieser kleine Katechismus kostenlos unter www.petrusverlag.de bestellen. Am Mikrofon verabschiedet sich Andrea Marti.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen.